Willkommen zum nächsten Vortrag von Erol von der UIB. Thema CI First über das Open Source Client Management System OPSI. Willkommen.
Dankeschön. Ja, dann begrüße ich Sie auch erstmal recht herzlich zu meinem Vortrag. Vorab erstmal vielen, vielen Dank an die Frostcon Crew für die ganze Organisation. Wir sind ja schon seit ein paar Jahren irgendwie mit dabei und versuchen das mit zu unterstützen. Finden wir super, macht weiter so und ihr macht einen super Job. Also das wollte ich erstmal loswerden, vorab. Ja, das hat auch einen Applaus verdient. Worum geht es bei meinem Vortrag? Also ich habe das CI-First-Thema genommen, was für uns sehr, sehr wichtig geworden ist und ich möchte erklären, warum, weshalb, wieso und wo das Ganze herkommt. Davor wollte ich kurz eine ganz kurze Vorstellung von mir und der Firma machen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier gerade zu tun haben. Dann, was ist OPSI ganz kurz? Dann will ich auf die Bedeutung von CI/CD eingehen kurz. Ist aber jetzt kein Kompletteinführung oder so, nur damit wir wissen, worüber wir reden. Und hauptsächlich geht es mir bei meinem Vortrag auch um die CI/CD-Strategie, die wir im OPSI-Projekt brauchen, warum wir das brauchen und warum das gut ist und warum CI First, ne, wie der Titel schon sagt, diese Frage möchte ich natürlich auch dringend beantworten und eventuell noch ein Fazit. Wenn wir noch Zeit haben am Ende, kann ich auch gerne noch mal von der Testumgebung und noch mal ein paar Sachen aus der Live-Umgebung zeigen. Aber wir werden sehen, wie gut wir vorwärts kommen. Mein Name ist Erol Ülükmen. Ich bin Geschäftsführer der UIB GmbH. Ich bin bei der UIB GmbH seit 2003. Ja, klassisch als Azubi angefangen und irgendwie bis zum Geschäftsführer hochgehobt. Eigentlich oder ursprünglich bin ich Softwareentwickler und Techniker, Systemtechniker. Also das, was man heutzutage als DevOps bezeichnet, habe ich halt irgendwie vor 20 Jahren gelernt. Und bleibt halt bei dem Thema OPSI mit Client Management, mit Systemmanagement und Entwicklung halt nicht aus, dass man halt wirklich beide Welten kennen muss, um OPSI entwickeln zu können. Die UIB GmbH ist gegründet worden 1995 als Zusammenschluss von Systemverwaltern. Die haben damals auch den Vorgänger von OPSI entwickelt für ein Landesrechenzentrum. Damals ging es um die Verteilung von Windows 3.11. Also wir sind schon ein bisschen lange im Geschäft und sind jetzt praktisch hoch bis Windows 11 und so weiter und so fort und machen gerne weiter Systemtechnik und helfen den Leuten mit Werkzeugen, mit denen sie ihr Leben einfach erleichtern können. Unser Sitz ist in Mainz. Wir sind Creator und Maintainer von OPSI. Das heißt, wir haben OPSI entwickelt und entwickeln es immer weiter. Und zusätzlich dazu, neben dem Softwarehersteller sein sozusagen, sind wir auch Service-Dienstleister. Das heißt, wir bieten den kompletten Service-Stack von Schulungen, Projekte, IT-Consulting, Support, alles was dazugehört, irgendwie mit OPSI vom Hersteller direkt von Haus aus. Was ist OPSI? Das lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen. OPSI ist ein Enterprise Open Source Client Management für Windows, Linux und Mac Clients. Das heißt, und wie das da unten drunter schon steht, wir machen alle drei Welten auf der Client-Seite, egal ob es jetzt Server-Varianten von Windows ist oder Client-Varianten von Windows ist oder auch Linux-basiert, aus einer Codebasis. Das heißt, der Agent, den wir gebaut haben und nutzen und der Script-Interpreter für die Paketinstallation ist praktisch code-identisch auf allen Plattformen und damit hat man praktisch eine Plattform, eine Skriptsprache, einen Agent für alle drei Welten, egal ob es ein Linux-Client, Mac-Client oder ein Windows-Client ist. Ganz kurz die Kernfeatures von OPSI. Wir machen OS-Deployment, Software-Deployment, Configuration-Management, Patch-Management und Inventory, also Hardware- und Software-Inventory. Das sind so grob die Kernfeatures, dann gibt es noch diverse modulare Erweiterungen für Außendienstmitarbeiter, für AD-Anbindung und so weiter und so fort. Da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es ist kein OPSI-Vortrag, sondern mein Fokus liegt diesmal woanders. Kurz noch, wo wird OPSI eingesetzt? Das ist mal ein kurzer Ausblick aus der OPSI-Map aktuell. Also das da ist irgendwie Deutschland und das da sollte Frankreich sein. Es geht auch noch anders. Hier zum Beispiel ist ein Boot. Das ist die MS Bremen oder MS Europa. Das ist ein Passagier, wie nennt man es, Kreuzfahrtdampfer sozusagen, die ihre Schiffe obsifiziert haben, so nennen wir das. Also die Schiffe sind praktisch eine eigene Obsi-Einheit und wenn bei denen eine Kasse kaputt geht oder irgendwas anderes kaputt geht auf der Fahrt, können die sich sozusagen selber heilen. Die haben ein Lager mit Hardware und wenn die bei der Reederei andocken, dann kriegen sie ihre Updates und dann fahren sie halt wieder über die Karibik. Und wenn man sich die Obsi-Map anguckt, das sind Echtdaten. Also man kann praktisch zugucken, wie diese Schiffe halt einmal um die Erdkugel sich drehen. Bevor ich mit dem Thema CI/CD jetzt irgendwie starte, dafür habe ich jetzt auch an der Stelle keine Folie. Ich möchte ganz kurz von der Historie her sagen, ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema CI/CD tatsächlich schon seit 10 Jahren ungefähr. Das Ganze hat so ein bisschen angefangen, richtig Fahrt aufgenommen, als Jenkins die Pipelines rausgebracht hat. Und die Pipelines waren sozusagen in der CI/CD schon so ein Meilenstein. Davor war meiner Meinung nach die CI/CD nicht brauchbar und mit den Pipelines ist es jetzt halt einfach gut geworden. Und ich möchte halt einfach aus der Praxis später auch zeigen, wie man solche Pipelines oder wie wir die Pipelines einsetzen, weil das muss man auch als Disclaimer davor sagen. Nur weil ich das jetzt erzähle, heißt das nicht, dass es Gesetz ist und dass es wirklich irgendwie so State of the Art ist. Das ist so, wie wir arbeiten und so, wie wir das am besten empfunden haben und das hat am besten für uns funktioniert. Und ich möchte einfach nur einen Einblick geben und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen, auch in seiner eigenen CI/CD allgemein nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und vielleicht ein paar Ideen zu sammeln. Ganz kurz, was bedeutet CI/CD? Steht zum einen für CI, Continuous Integration. Die Idee dabei ist, wenn ich Code entwickle, dass ich ständig integriere und ständig gucke, dass meine Code in die Hauptbranches mit reinfließen und keinen Parallelbetrieb irgendwie auf Dauer mache. Um einfach aus dem Grund, damit ich halt relativ schnell auch beim Entwickeln merke, ob ich irgendwas breche oder nicht oder keine Ahnung. Da geht es aber in der Richtung Code dazu. Dann gibt es noch die Continuous Delivery und die Continuous Deployment. Die kümmern sich dann um die, wie der Name schon sagt, um die Auslieferung an wen auch immer. Und das Deployment-Thema ist dann praktisch bis zur Produktion, also dass ich dann auch direkt praktisch durchschiebe, was ich entwickelt habe als Production. Der Unterschied zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment ist eigentlich, besteht nur aus dem letzten Teil. Der letzte Teil hier, die Akzeptanztests zum Beispiel bei der Continuous Delivery, da muss ich praktisch den Push zur Production manuell triggern. Das ist dann die Continuous Delivery und das Continuous Deployment ist sozusagen, wenn alles automatisch abläuft. Wenn die vorherigen Schritte natürlich irgendwie erfolgreich waren. Das wäre natürlich ganz optimal, wenn man das so einhält. Die Pipelines, hatte ich ja schon mal kurz erwähnt, sind ein wichtiger Bestandteil des ganzen Konglomerats. Das ist praktisch eine Sammlung von Jobs, so kann man sich das vorstellen, weil ein Job in der CI/CD besteht normalerweise ja nicht nur aus 1, 2 Befehlen oder so, sondern aus einer Kette von Aktionen, die gestartet werden müssen. Und um das große Drumherum sozusagen im Blick zu behalten, setzt man so eine CI/CD-Pipeline auf und baut dann praktisch seine Aktionen darauf. Jobs ist zum Beispiel an der Stelle, kommt auch ganz oft vor, das ist praktisch das kleinste Element, ist praktisch ein Task, wie zum Beispiel Test oder Compile oder irgendwas. Und das Ganze wird dann normalerweise in Stages zusammengefasst. Ja? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mache einen Build-Stage und in dem Build-Stage wird sozusagen erst irgendwas zusammengesucht, dann wird es kompiliert und dann wird es irgendwo hingeschmissen zum Beispiel. Das wäre ein Build-Stage, der aus 3 Jobs besteht, die dann auch parallel ablaufen können in der Regel. Oder wenn ich die Stages anders konfiguriere, je nachdem was für ein CI-Tool, das kommt als nächstes, ich verwende, kann auch die Begrifflichkeit sich ein bisschen ändern, aber grundsätzlich ist die Grundidee, die dahinter steht, eigentlich immer dieselbe. Dann gibt es CI-Tools, die wir selber auch einsetzen tatsächlich. Ich habe den Jenkins, weil wir mit dem Jenkins angefangen haben. Als wir mit dem Jenkins damals angefangen haben, gab es bei GitLab zum Beispiel keine CI/CD, die kam erst viel später dazu und Gott sei Dank kam die dazu, weil sie ist richtig gut, ja. Deswegen, weil wir haben auch GitLab im Einsatz und mittlerweile ist es so, dass wir beides nutzen. Ich werde gleich auch nochmal so ein bisschen zeigen, warum wir beides nutzen und vor allen Dingen, wie wir beides nutzen. Und zur Erwähnung halt hier noch, bei GitHub und so gibt es das ja auch. Ich glaube, das heißt GitHub Actions oder irgendwie sowas. Ich kenne mich mit GitHub tatsächlich als Entwickler nicht aus. Ich habe bis heute kein Konto im GitHub. Ja? Warum auch immer. Ich wollte nur erwähnen, dass diese CI/CD-Geschichten, und das ist ja nur ein kleiner Teil, also es gibt sau viele Produkte und so, da sollte man sich einfach mal umschauen, was einem so am besten gefällt, was einem am besten liegt, was einem in dem Workflow am besten zukommt, und dann sollte man eins wählen und das dann tatsächlich ausarbeiten. Die CI-Infrastruktur, ganz kurz erklärt, wie man das normalerweise macht. Man hat die CI/CD-Tool, wie zum Beispiel Jenkins oder was ich jetzt eben gerade aufgezählt habe. Und das ist normalerweise der Scheduler. Und direkt die Empfehlung von mir, man sollte diese Scheduler auch niemals zum Job ausführen nutzen, sondern man sollte das Bildknoten überlassen oder Runner oder sonst irgendwie, weil man das CI-Tool eigentlich nicht mit Arbeit belatschern will, sondern der Scheduler soll immer funktionieren und der Scheduler soll eigentlich immer freie Ressourcen haben, um Jobs zu starten, die dann aber irgendwo anders laufen, wo er einfach auf die Ergebnisse wartet. Das habe ich hier unten dann nochmal reingeschrieben. Also normalerweise bei Jenkins heißen die, glaube ich, Nodes mittlerweile. Früher hießen die Slaves, aber das ist ja heutzutage nicht mehr gängig. Und bei GitLab sind es Runner sozusagen. Wie das bei GitHub heißt, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist das entweder eine VM, eine Maschine oder Docker-Container oder sonst was, die sozusagen die Jobs ausführen. Nützlich für die CI/CD und die Entwicklung zusätzlich, das muss man halt auch dazu erwähnen, ist ganz klar Docker. Warum ist denn der jetzt? Ich sehe hier was anderes als da. Das ist lustig. Der hat eine Folie verschlungen. Okay, das kommt später. Hier steht was anderes. Nützlich für CI/CD und Entwicklung. Also Docker auf jeden Fall sollte man sich gerade in dem Bereich sehr, sehr stark mit beschäftigen, weil das einem sehr, sehr viele Möglichkeiten erlaubt. Ich muss aber auch dazu sagen, wir setzen in der CI/CD sehr viel auf Docker, aber wir können nicht alles im Docker abbilden. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass wir zum Teil auch später die End-to-End-Tests und sowas haben, und das kann man im Docker eigentlich nicht machen. Wir haben auch ein paar Sondersachen, wie zum Beispiel unser Code-Signing mit einem echten Code-Sign-Dongle und so weiter und so fort. Das mit dem Docker zu machen, ist halt einfach die Hölle. Deswegen, aber trotzdem sollte man sich damit beschäftigen. Und was wir auch mittlerweile machen alle, also wir haben uns als Entwickler darauf geeinigt, dass wir auf VS Code umsteigen. Das war eine harte Nummer irgendwie, bei allen irgendwie durchzubekommen, aber das war sehr gut, weil wir nutzen alle denselben Editor, wir können uns austauschen über die Extensions, und es gibt im VS Code ein meiner Meinung nach Killer-Feature, und das ist Remote Container. Das heißt, ich kann in mein Produkt oder in mein Git-Repo, wo es auch immer liegt, kann ich nicht nur meinen Code reinpacken, sondern ich kann auch direkt einen Container dazu packen, mit dem ich sozusagen demjenigen, der das klont, direkt eine Entwicklungsbildumgebung und so weiter und so fort direkt mit in die Hand gebe, ohne dass er irgendwelche Readmes lesen muss, sich selber irgendwelche Docker-Files irgendwie bauen muss oder sonst irgendetwas tun muss. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das hat bei uns die Entwicklung unheimlich gepusht. Dann kommt bei den Builds ja normalerweise auch irgendetwas hinten raus, sollte es eigentlich, ja, sonst könnte man sich das auch ein bisschen sparen. Und die nennt man eigentlich Build-Artefakte oder Artefakte. Und grundsätzlich ist das so, dass die Build-Ergebnisse, das könnten sein Binaries, die man compiled hat oder so, das könnten aber auch Reports sein von irgendwelchen Lintern, statischen Code-Analysen, das könnten Coverage sein von den Unit-Tests und so weiter und so fort. Die sollten natürlich, wenn der Job abgelaufen ist oder durchgelaufen ist, ist praktisch der Job tot. Also der ist nicht mehr existent sozusagen. Der ist vielleicht noch in den Logs existent, aber die Artefakte sozusagen sollte man gut managen, weil nicht nur, dass man das selber haben will natürlich, was da hinten rauskommt, sondern es kann ja sein, dass ich mehrere Stages habe und dann will ich vielleicht einen Compile einmal machen, dann will ich das rübergeben in die nächste Stage, und dafür brauche ich halt Build-Artefakte, die dann halt aus der CI/CD auch unterstützt werden und halt praktisch von Job zu Job einfach weitergereicht werden, um dann nicht jedes Mal bei jedem neuen Job dann praktisch den ersten Job zu wiederholen und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir ganz kurz, was wir für die Tests für OPSI benötigen. Das ist eine ganze Menge. Ja, ich habe auch nur einen kleinen Teil jetzt irgendwie mal dazu geschrieben, damit man einen groben Überblick hat, was wir so testen. Ja, das fängt alles beim Code an, ja, weil alles fängt irgendwo beim Code an. Was machen wir mit dem Code? Also zum einen natürlich die ganzen Code-Tests, Unit-Tests, alles, was irgendwie ohne direkten Build oder Deployment irgendwie zur Verfügung steht. Wir compilen, wir bauen Binaries, wir machen statische Code-Analysen. Das würde ich jedem ans Herz legen, sich die Sprache, die man benutzt, zu nehmen und die Linter, die da drin sind und die Tools, die da drin sind, bitte alle zu aktivieren und auch zu lesen, was da drin steht und nicht zu sagen, da kommen 1000 Messages, da will ich gar nicht sehen. Doch, die willst du sehen und die willst du fixen, damit das wiederum irgendwann mal grün wird. Ja? Das ist ein psychologisches Problem auch zum Teil. Ja? Also auch, ich habe Diskussionen in den letzten Jahren geführt, die gehen auf keine Kuhhaut auf gut Deutsch. Ja? Also so von wegen, ja, wenn ich jetzt Code-Tests schreibe, das wird ja nie komplett. So, ja, das ist auch nicht das Ziel. Also auch eine 100% Coverage bedeutet nicht, dass der Code gut ist oder dass man irgendwie die Qualität des Codes irgendwie gewährleistet hat, sondern immer weiter und immer weiter. Also dieses CI/CD, die ganzen Techniken, die man dann anwendet, man wird nie fertig. Also es soll keiner hier rausgehen, der noch nie mit dem Thema was zu tun hatte und denken, okay, wenn ich das alles umsetze, dann bin ich fertig. Nein, wir sind auch nach 10 Jahren nicht fertig. Also wir bauen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und das gehört halt auch dazu, das gehört zur Pflege dazu. Und man sollte das mittlerweile, es sollte eigentlich so sein, dass man das auch in den ganzen Plänen, Projektplänen einfach mal mit einkalkuliert. Aber es wird in der Regel nie einkalkuliert. Meistens wird Dokumentation, wenn man Glück hat, noch irgendwie noch bedacht. Aber an Refactoring, an Code Cleanup, an Linters, an solchen Dingen, die eigentlich gar keinen Mehrwert an sich produzieren direkt, also keine Features implementieren oder sonst was, das sieht halt ein Salesmensch nicht. Ja? Und das ist halt ein riesengroßes Problem und deswegen gebe ich jedem Entwickler wirklich ans Herz, sich wirklich auf die Hinterpfoten zu stellen und sich zu wehren mit Händen und Füßen, ja? Und reinzubringen, dass man auch den Code irgendwie auch mal, wenn ich jetzt irgendwie eine Methode geschrieben habe, dann brauche ich mindestens so mal, sagen wir mal so 10 Minuten habe ich den Code geschrieben, dann brauche ich mindestens mal auch so 15 Minuten mal drüber nachzudenken, war das überhaupt eine gute Idee? Habe ich den richtigen Weg gewählt? Ist das vom Maintaining her gut? Ist das getestet oder nicht? Das heißt, man muss halt an der Stelle tatsächlich den Entwicklern auch mal die Gelegenheit geben, sich auch mal an solchen Themen auszutoben, die aber jetzt geldtechnisch vielleicht nicht wirklich was bringen, außer Geld zu kosten. Aber es lohnt sich halt auf die Nachhaltigkeit, auf die lange Distanz, fährt man auf jeden Fall besser, wenn man seinen Entwicklern auch die Gelegenheit gibt, sich auch weiterzuentwickeln und auch an der Stelle nicht nur, weil man es jetzt 20 Jahre lang so gemacht hat, auch die nächsten 20 Jahre so weiterzutreiben, sondern sich auch mal selber in Frage zu stellen, zu reflektieren, zu gucken, wo kann ich vielleicht auch selber noch besser werden, wo kann ich vielleicht noch selber was lernen. Und das ist dann auch ganz nett. Womit wir jetzt zum Teil angefangen haben, ist zusätzlich noch Performance-Tests, gerade für unsere API, unseren Webservice und so weiter und so fort und Metriken, dass wir die halt auch alle haben, damit wir zum Beispiel auch sehen, das ist zum Beispiel ein riesengroßer Unterschied. Ich habe mal mit einem CTO von Spotify gesprochen. Das war sehr interessant, weil er hat zum Beispiel gesagt, bei denen gibt es Services, wie zum Beispiel die Anmeldung, also die Registrierung bei diesem Spotify-Dienst. Das muss hochverfügbar sein, das muss relativ schnell kommen. Und dann müssen die ersten, ich glaube, was hat er gesagt, 10 Sekunden, das, was abgespielt werden soll, muss auch sofort kommen und der Rest ist scheißegal. So hat er es ausgedrückt. Ne? Also weil das ist halt genau der Punkt. Es ist psychologisch. Wenn ich Spotify anmache, dann will ich das sofort. Es spielt sofort, ich komme sofort rein, es spielt sofort. Ob der dann die nächsten 20 Sekunden irgendwie 5 Sekunden später lädt oder nicht, ist egal, weil die ersten 10 Sekunden sind schon drauf. Das heißt, ich habe einen Puffer an der Stelle und deswegen, ich habe auch nicht gewusst, dass Spotify zum größten Teil aus Python besteht, schon immer. Und nur so gewisse Teile irgendwie aus Microservices und schnellen Microservices bestehen, wie die Bezahldienste und so weiter und so fort. Also das Abrechnungssystem und so, das ist alles hochverfügbar und schnell und super schnell. Aber alles, was dahinter kommt, ist halt lahm. So, bei uns ist es zum Beispiel auch so, ne? Wenn ich jetzt einen Client starte und der nimmt Kontakt zum Webservice auf zum Beispiel. Was ich nicht haben darf, ist, es darf nicht blockieren. Aber ob der jetzt seine Informationen innerhalb von 0,5 Millisekunden kriegt oder von 0,9 Millisekunden, ist nicht kriegsentscheidend an der Stelle. Ja? Also man muss halt bei jeder Aktion, und das betrifft halt auch diese Testerei und dieses ganze CI-CD-Thema, jedes Mal, wenn wir was Neues machen wollen, gucken wir uns an, wie viel Aufwand ist das und was bringt uns das. Wenn es zu viel Aufwand ist, den Test dafür zu bauen, dann lassen wir es. Ja, weil wenn wir keinen Nutzen daraus sehen, dann investieren wir unsere Zeit lieber in andere Bereiche, weil Baustellen gibt es genug, egal wie groß das Thema ist oder wie groß das Projekt ist. Und da sollte man sich tatsächlich auch wirklich die Zeit nehmen, um da mal wirklich reinzugucken. Das sind jetzt die Tests, die wir für die Codes brauchen. Das ist bei weitem nicht alles, aber da sind noch einige Sachen dabei. Dann brauchen wir einiges fürs Deployment, zum Beispiel das ganze Packaging. Wir unterstützen ja auf der Linux-Seite so ziemlich jede große Distribution. Das heißt, wir müssen alle unsere Pakete halt einmal RPM-mäßig, Debian-mäßig, also für Ubuntu, Debian und so weiter und so fort bauen. Und das findet praktisch komplett aus der CI/CD statt. Das heißt, wir entwickeln und wenn wir releasen wollen, dann plumpsen die Sachen automatisch raus und wir können praktisch das Posting machen und sind dann mit dem Release fertig. Ist natürlich in Realität nicht so, ja, wäre schön, wenn es so wäre, aber da arbeiten wir auch dran, da komme ich vielleicht zum Schluss nochmal dazu. Ganz wichtig, was wir auch im Deployment machen, ist das Thema Security. Ja? Also zum einen machen wir Validations, also wir gucken uns an, macht das Sinn, was da hinten rauskommt? Ja, also kann das sein, weil heutzutage hat man viele Dependencies, man muss halt eine Dependency-Check machen, man muss die Dependencies im Auge behalten, man muss gucken, ob mich von irgendwo irgendwas reingeschossen kommt, was vielleicht nicht so prickelnd ist an der Stelle. Und deswegen ist die Validation für uns ganz, ganz wichtig, wo wir nicht nur unseren Code, sondern alles, was unser Code braucht sozusagen, weil wir Binary-Deployments machen. Das heißt, wir geben nicht die Python-Codes raus, wie wir es früher gemacht haben, sondern wir bauen ein Binary draus und geben komplett alles, die Abhängigkeiten, die Software und das Python-Interpreter selbst mit. Ja, das heißt, wir könnten sozusagen auf einem Linux-System laufen, wo noch nicht mal Python installiert ist, weil wir das Python sowieso nicht nutzen von der Distribution. Und die Frage, warum wir das nicht machen, ist, weil die Distributoren nicht schnell genug sind. Wir sind jetzt bei Python 3.10 angekommen und wir sind kurz davor, auf 3.11 zu springen. Mit OPSI. Und das können wir nur machen, weil wir praktisch uns aus dem Zwang der Distributoren irgendwie befreit haben. Ich will das ein bisschen relativieren. Ja? Ich will die Distributoren auf keinen Fall in irgendeiner Weise angreifen. Die haben ganz andere Probleme und es hat auch Gründe, warum die jetzt nicht Sprünge machen können, wie sie lustig sind. Das besorgt aber, oder das ist für uns Python-Entwickler aber sehr schade, weil es kommen richtig coole Sachen mit neuen Versionen. Das wird performanter, es wird schneller, es wird besser. Aber wir können es nicht nutzen, sondern müssen uns halt jedes Mal auf ein Subset irgendwie einigen und können die neuen Paradigmen nicht nutzen, können neue Sachen nicht machen und das nervt dann halt auch die Entwickler, weil, ne, wie ich vorher gesagt habe, unsere Kollegen oder meine Kollegen wollen halt immer besser werden. Die versuchen halt immer das Maximum aus dem rauszuholen, was ihnen in der Zeit irgendwie zur Verfügung steht. Und wenn man dann so ein Ego hat und dann irgendwie gesagt bekommt, du darfst das neue Pattern Matching nicht nutzen, du darfst irgendwie das andere Zeug nicht nutzen, du darfst irgendwie das nicht nutzen, dann ist die Stimmung direkt im Keller. Also das macht keinen Spaß. Und der andere Grund, warum wir dieses Binary Deployment gemacht haben, war halt auch einfach, weil wir die komplette Dependency Chain im Griff haben wollen. Also wir entscheiden, welche Dependency in welcher Version mit von uns geschippt wird sozusagen, auch von diesen ganzen Dependencies. Und wenn wir dann merken, okay, da gibt es ein Problem oder so, dann haben wir es auch schon gemacht, dass wir, weil die Hersteller oder die Maintainer vielleicht nicht schnell genug waren, dass wir es gepatcht haben und direkt irgendwie mit rausgeschippt haben, um das Problem für unsere Kundschaft und für unsere Anwender einfach von vornherein irgendwie auszumerzen. Was wir auch machen ist, das ist auch ganz nett, wir haben so einen Build-Job, der praktisch die Binaries, die wir irgendwie produzieren, so zu VirusTotal, glaube ich, über die API hochkippt und das irgendwie über 18 Virenscanner nochmal drüber laufen lässt oder so, damit wir halt sicher gehen können, dass da nicht irgendetwas, also da wir das bauen, gehen wir jetzt erstmal nicht davon aus, dass da jetzt irgendwas Schadmäßiges drin ist, sondern wir wollen halt eher wissen, ob die Virenscanner uns irgendwie als Schadsoftware erkennen. Das ist der Hauptgrund, warum wir das jetzt machen. Und bei OPSI-Paketen, also Paketen, die wir tatsächlich auf die Clients verteilen, da wird dieser Virus-Check tatsächlich auch für die Software dann gemacht und ausgewertet. Weil wir machen Client-Management. Wir haben richtig, richtig Macht auf den Clients. Das bleibt halt nicht aus, wenn man da anständig ein Management machen will, dann braucht man halt Macht auf den Clients. Und deswegen sind wir prädestiniert irgendwie für jede Heuristik und so weiter und so fort, weil sie sagen, uiuiuiui, ja, das muss man halt irgendwie dann wir haben noch keine andere Möglichkeit gefunden, wie wir das anders machen könnten. Ja? Und ganz wichtig, was wir auch seit einiger Zeit konsequent durchziehen, ist, dass jeder Code-Binary, was wir rausgeben, tatsächlich mit einem echten Code-Signing-Zertifikat mit der UIB GmbH signiert wird, damit wir sicherstellen können, dass draußen irgendwas nicht ausgetauscht wurde oder. Und hilft auch bei diesen ganzen Virenscan-Geschichten auch sehr, sehr gut. Zwar nicht überall, aber sollte man auf jeden Fall auch in Betracht ziehen. Und das war das auf jeden Fall wert an der Stelle. Neben dem Deployment, jetzt haben wir Code gemacht, jetzt haben wir Deployment gemacht, ne, also das ganze Packaging und so weiter und so fort. Und dann geht es bei uns irgendwann dazu, dass wir zu den End-to-End-Tests kommen müssen. Ja. Ich habe jetzt mal hier eine Pipeline rausgeholt, die praktisch eine, was ist das? Debian 11. Genau, also das sind unsere Server, also praktisch das komplette OPSI-Stack. Einmal abgebildet. Ne? Also wenn der Job losläuft und diese Pipeline gibt es halt für jede Distribution, die wir unterstützen. Ja? Das geht los, dass praktisch Jenkins unsere VMs oder unsere Hypervisor steuert sozusagen. Also das Jenkins holt sich dann praktisch die Maschinen, baut sich das zusammen, wie er das haben will. Und dann erstellt er erst eine VM für Debian 11 Test Stable 4.2 zum Beispiel. Und dann erstellt er praktisch das komplette Ding für die, also installiert erstmal Debian, weil ist ja eine Softwareverteilung, OS-Verteilung, ne, das wird auch automatisch über OPSI dann praktisch gemacht. Und wenn er das Debian gemacht hat, dann macht er noch ein paar Server-Configs, dann installiert er auf dem Server OPSI, ja, dann baut er den nochmal zum Testserver auf, prepared sozusagen eine Windows 10-Installation, das heißt, der schiebt dann die ISO hin, die Treiber und die WinPEs und so. Also alles, was unsere Anwender und unsere Evaluierer praktisch manuell machen, wird hier automatisiert einmal durchgeknüllt und dann wird praktisch auch ein komplett eigenständiger Client davon installiert. Und wenn dieser Stack einmal durchläuft, wissen wir, dass verdammt viel funktioniert. Ja? Und seitdem wir das auch so machen, das machen wir jetzt mittlerweile schon 5, 6 Jahre vielleicht oder so, vielleicht ein bisschen länger, haben wir auf jeden Fall zum Beispiel keinerlei Tickets mehr. Ihr habt irgendwelche Abbrüche, wenn ich irgendwie Upgrade mache, dann kracht das System, weil da irgendwelche Abhängigkeiten nicht sind oder, weil das kriegen wir hier mit. Wenn es irgendwo hängt, dann geben wir den Kram nicht raus und dann hat der Kunde sozusagen gewonnen. Was halt gut für uns ist, weil wir halt so, ich sag mal, Billo-Tickets nicht bekommen. Dafür sind die Tickets dann aber auch hochqualifiziert mittlerweile und sehr kompliziert geworden. Ist halt auf beiden Seiten, muss man das halt betrachten. Ist aber auf jeden Fall eine sehr nützliche Geschichte, weil in der Regel ist ein Entwickler auch niemals für den kompletten Stack verantwortlich. Ein Entwickler wird auch niemals den kompletten Stack überblicken können. Es sei denn, er ist so ein alter Hase wie ich und macht das schon irgendwie 20 Jahre in dem Laden, dann weiß man, wo was sitzt. Aber wenn ich jetzt einen neuen Entwicklerkollegen aus der Uni bekomme, der jetzt gerade onboardet wird zum Beispiel, bis ich dem erklärt habe, was wo zusammenhängt, ich sage zu dem mittlerweile, mach einfach und wenn die Tests krachen, dann gucken wir. Ja, das ist super. Ich muss dem nichts erklären. Der kann dann in die Tests gucken und wenn der dann irgendwas kaputt macht, dann können wir gemeinsam und dann lernen wir gemeinsam auch, was da passiert ist, warum das passiert ist und wie wir das wieder fixen. Und jeder, der den Build kaputt macht, das ist bei uns ein bisschen anders. Also wir bashen die Leute nicht, sondern wir loben sie eher, ja, weil wir dann praktisch auch wieder was zu tun haben und dann wieder den Prozess verbessern können. Und in der Regel ist es nicht nur, dass wir Fehler rausholen. Manchmal finden solche Konstellationen auch Fehler in unserem Testsystem und in unserem Testframework, wo wir überhaupt nicht dran gedacht haben und dann wird praktisch der ganze Prozess nochmal verbessert. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der immer und immer und immer wieder iteriert. Ja? So, ich würde gerne jetzt noch mal kurz über die Artefakte reden, ja? Weil wir die Artefakte anders verwalten, als man das normalerweise kennt. Ja? Weil wir haben uns lange überlegt, ob wir die Artefakte auf der GitLab CI/CD und auf dem Jenkins lassen. Davon haben wir uns verabschiedet, weil wir wenig Kontrolle darüber hatten, was da wirklich passiert, ja? Und wie die dann gepflegt werden. Wenn man sich zurückerinnert, ich habe am Anfang noch ein bisschen in der Mitte gesagt, dass man den Scheduler so ressourcenschonend wie möglich fahren sollte, also dass der immer reagieren kann, wenn irgendwas ist und wenn er sich um die Artefakte kümmert und wie wir zum Beispiel zum Teil 50 Builds am Tag macht, weil Entwickler sind ja halt auch mal verdammt, ja, so. Und dann summiert sich das halt irgendwie. Und wenn man da nicht aufpasst, dann hat man ein Datengrab geschaffen, was man auch nie wieder benutzen wird irgendwie. Das ist das, was wir uns auch irgendwie uns aufgefallen ist. Der zweite Hauptgrund war, wir wollten kein Vendor-Login. Also wir wollten uns nicht, egal ob Jenkins, GitHub oder sonst irgendetwas, von irgendeinem Hersteller oder von irgendeiner Technologie abhängig machen. So, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass wir sagen, wir wollen jetzt GitLab austauschen oder wir wollen Jenkins austauschen, wollten wir, dass das halt auf jeden Fall anders funktioniert. Und deswegen haben wir uns das folgendermaßen überlegt. Wir haben einen Binary-Index gebaut. Ja, das klingt jetzt mega kompliziert, ist aber Bibi einfach. Es ist einfach ein Apache-Server, der Put und Get, also die paar Methoden noch zusätzlich unterstützt, dass man halt was hinpushen kann und so weiter und so fort. Und das, was unsere Jobs machen, ist, die holen sich praktisch, die bauen zum Beispiel ein Binary oder so und dann pushen die das gegen den Binary-Index. Ja, dann wenn was gebaut wird sozusagen, wird das dahin gepusht. Ich zeige das jetzt auch gleich noch mal ein bisschen, wie das genau aussieht. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen haben wir dieses Multi-Project-Problem nicht, weil zum Beispiel der OPSI-Client-Agent-Paket, der besteht aus dem Client-D, aus dem Script-Interpreter, aus mehreren Teilen. Und die holt er sich praktisch aus dem Binary-Index. Das heißt, die Jobs können sich dann sozusagen auch untereinander die Bildergebnisse teilen. Ja? Und unser Support ist auch in einem riesengroßen Vorteil, weil wenn ein Kunde anruft und sagt, ich habe hier ein Problem mit der Version 4.12.5.6 oder so, dann kann der in den Binary-Index reingehen, kann sich genau diese Version einfach als fertiges Binary aus dem Bild ziehen und kann versuchen, ob er das Problem reproduzieren kann. Ja, das ist eine Riesenerleichterung, dass er nicht hingehen muss zum Entwickler und sagen muss, kannst du mir bitte mal diese Version nochmal bauen? Ja, weil je nachdem, wie lange das wieder zurückliegt, kann das auch wieder ein riesengroßes Unterfangen werden. Das machen wir mit unseren Binaries. Ja, dasselbe haben wir nochmal als OPSI-Package-Index. Ist genau dasselbe in grün eigentlich. Das nutzen wir für unsere OPSI-Pakete. Ja, also die Pakete, die praktisch für die Kunden ausgerollt werden, die dann auf den Anwender und den Clients irgendwie verteilen oder die wir in unsere Abos bauen oder. Also das ist dann praktisch, da sind fertige OPSI-Pakete drin, die man direkt auf dem OPSI-System schmeißen kann und dann direkt auch ausnutzen kann oder auch direkt benutzen kann. Dann haben wir noch ein PyPy. Ja, also die Python-Leute, die kennen das. Also einige Builds von uns werden praktisch als Python-Module direkt gebaut und dann haben wir einen internen PyPy sozusagen, der auch von der CI/CD gepusht wird, wo wir dann Dinge bauen. Ein Beispiel kommt jetzt auch gleich nochmal in den Folien, was da genau so gebaut wird, was dann die Build-Jobs sozusagen auch sich ziehen können aus dem Build von irgendwo anders und das Ganze dann sozusagen, also wir steuern sozusagen durch die Indexe, die wir halt irgendwie machen, was die sich als letztes ziehen und so weiter und so fort und können dann sozusagen volle Kontrolle ausüben. Und dasselbe haben wir dann auch nochmal mit einer Docker Registry. Ja, also wir haben eine interne Docker Registry, wo wir unsere Docker, Build-Docker, also die Images für die CI/CD reinpushen und dann praktisch aus der CI/CD wieder rausziehen. Ich habe es ganz oft gesehen, dass Leute während dem Build Images bauen. Ist eine dumme Idee. Ne? Sollte einleuchten, weil eigentlich will man fail-fast haben, also man will schnelle Ergebnisse haben, also gerade Entwickler haben gar keine Zeit, ja? Also bei mir ist genauso, ne? wenn ich einen Job dahin schicke, will ich sofort sehen, rot oder grün und für das Updaten ist es halt auch so, weil es gibt ja auch so die Tendenz oder auch die Idee, was ich ja sowieso nie glaube, dass man, also man versucht den Job jedes Mal in derselben Konstellation ablaufen zu lassen. Es funktioniert sowieso nicht, weil sobald ein Upgrade irgendwo gemacht wird, hat man andere Versionen irgendwie in der Bildmaschine, dann kann das wieder irgendwie auseinanderlaufen. Aber grundsätzlich versuchen wir, unsere Build-Images so klein und so gut und so sicher wie möglich zu gestalten, aber trotzdem die Build-Jobs so schnell wie möglich ablaufen zu lassen, sodass die sich einfach, die Runner, nur das Image ziehen und nicht irgendwie noch anfangen, zuerst das Image zu bauen, irgendwas zu installieren, um dann irgendwie die Jobs auszuführen. Hier ist nochmal ein kleiner Aussicht hier von dem OPSI-Client-D-Produkt. Das ist der Binary-Index, so wie er jetzt bei uns normalerweise aussieht. Ich habe die ganzen Verzeichnisse und so weggelassen. Also wir haben ganz viele Unterverzeichnisse, Development und Architektur und so weiter und so fort. Was für mich halt entscheidend war, wie man hier sieht, gibt es zum Beispiel OpsiClient D Windows x86 4.2.0.125.zip. Das ist eine Version, die tatsächlich wahrscheinlich so rausgegangen ist. Also das ist eins, das tatsächlich auch getaggt wurde, wo eine Version getaggt wurde, wo auch wirklich ein Paket hinten rausgekommen ist. Dann haben wir hier noch diese Tilde zum Teil. Das sind Builds, die ohne Tag gemacht wurden. Ja? Das heißt, und die Nummer, die dahinter steht, ist praktisch die Job-ID von dem Baujob. Das heißt, ich kann zwar die Artefakte im GitLab nicht sehen, aber ich kann von diesem Binary oder von diesem Binary zum Beispiel, kann ich mir die Log anschauen. Die Log wird nicht gelöscht. Das heißt, ich kann in die Job-IDs reingehen bei GitLab und kann sagen, wo war der Job, der dieses Binary erstellt hat, und kann mir praktisch dann im Nachgang nochmal die Logs ansehen. Und wie man hier sieht, ist das relativ überschaubar und für uns super gut nutzbar. Deswegen sage ich, es klingt kompliziert, aber es ist so simpel, dass auch das Benutzen dieses Systems einfach zum Kinderspiel wird. Ja? Und genau. Wenn wir jetzt anfangen, Jobs zu bauen, das haben wir auch erlebt und das wird jeder erleben, der damit anfängt, ja, man macht in vielen Jobs immer dasselbe. Ja, dann sind in Code-Teile da drin, ein Compile sieht normalerweise in zwei Projekten, kann es gleich aussehen, wenn das dieselbe Technologie ist und so weiter und so fort. Das hat uns dazu bewegt, dass wir gesagt haben, okay, was macht ein Entwickler, wenn er sowas erkennt? Er restructured und refactored. Ja? Und unsere Idee dazu, die wir auch umgesetzt haben, die wir auch nutzen, ist OPSI DevTools. Ja? OPSI DevTools ist ein Tool von uns, was wir für uns selber gebaut haben, was unsere Build-Jobs sozusagen oder Build-Tasks einfach vereinfacht, ja? In vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel der Binary Build. Ja? Wir haben sehr viele, also wir haben zum Beispiel OPSI Utils mit ganz vielen OPSI Binaries oder Python Binaries. Wir haben das OPSI Conf.d und so weiter und so fort und haben praktisch dieses ganze Konglomerat da rausgeholt und haben das in ein Tool zusammengefasst und deswegen sieht auch der CI-Job oder der Build-Job sozusagen relativ sauber aus. Sieht bei allen gleich aus, die nutzen einfach OPSI DevTools. Ja? Und das ist immer derselbe Aufruf. Das Code-Signing zum Beispiel übernimmt komplett dieses OPSI DevTools. Das heißt, ich habe ein Build-Binary, dann sage ich OPSI DevTools, code-signe mir das jetzt und dann schiebt er das auf den Code-Signing-Server, signiert das und schiebt es wieder zurück, ohne dass ich dann irgendwie mich darum kümmern muss, was natürlich auch wieder die Build-Jobs irgendwie überschaubarer macht und so weiter und so fort. Auch dieses Virus-Scan, was ich da eben erwähnt habe, alles über das OPSI DevTools. Wir nutzen überall OPSI DevTools. Die Pushes zu den Registries wird auch darüber gemacht, die Pulls werden darüber gemacht und so weiter und so fort. Auch die OS-Package-Builds machen wir mittlerweile darüber, also die Debian-Pakete, RPM-Pakete, alles wird darüber gebaut. Das Ganze, und das ist jetzt der Witz dabei, wird gesteuert über eine OPSI DevTool YAML. Das haben wir uns einfach überlegt. Und ich habe jetzt mal zwei kleine Beispiele nur. Das eine ist zum Beispiel hier ein Pull-Binaries. Also hier, das ist aus dem OPSI-Client-Agent-Paket, was ein OPSI-Client-D braucht bei uns. Und da sagen wir einfach, in dem Repository gibt es eine OPSI-DevTool-YAML, wo Pull-Binaries steht und dann steht hier, okay, zieh das vom Binary-Index, welche Version, OS und so weiter und so fort soll gezogen werden und wo soll das praktisch in dem Produkt dann entstehen. Ne? Also dieses Client-Data-Files ist dann in dem Repo drin, wo ich hinpulle, ja, also wo ich hinziehe praktisch und dann schmeiße ich das direkt an den Target. Und so kann man praktisch alle Binaries aus dem Binary-Index zusammenwuscheln sozusagen und muss dann nicht jedes Mal dann in das Repo reingehen und gucken, oh, wie kriege ich denn jetzt dieses Binary und wo kriege ich jetzt dieses Binary, sondern wir steuern das. Und wir können das dann halt auch so steuern, wenn wir sagen, okay, diese Version der 128 hat irgendeinen Bug, dann kann ich hier 127 reinpatchen und das nochmal starten und dann nimmt er praktisch einfach die 127 statt die 128. Also das war so ein bisschen so die Idee, dass man dann halt auch nochmal dahinter ist. Hier habe ich am Anfang erwähnt, wir benutzen Jenkins und GitLab und wir benutzen die zusammen. Ja, das hat einfach den Hintergrund, ich habe ja bei den End-to-End-Tests gesehen, hat man ja gesehen, dass da VMs erstellt werden, dass die VMs installiert werden. Das ist eine Menge Arbeit und Menge Ressourcen, die dort irgendwie in Bewegung gesetzt werden. Und wir haben das Groovy im Jenkins so weit ausgebaut, dass wir parametrisierte Tests haben und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die dort irgendwie eine riesengroße Rolle spielen. Ja? Hier sieht man zum Beispiel, dass im GitLab-Job praktisch ein Jenkins-Test gestartet wird. Das heißt, ich baue über das GitLab baue ich dann das Paket, irgendwie das OPSI-Paket, und damit ich das ausprobieren kann, hier wird dann praktisch eine Befehlskette an den Jenkins per Webhook geschickt, ja, und der Jenkins führt dann diesen Job aus und das Ergebnis bekomme ich dann praktisch in meinem GitLab zu sehen. Also ich muss gar nicht in Jenkins reingucken in dem Sinn, der führt das einfach im Hintergrund für mich aus und der GitLab sagt dann irgendwann, ich bin fertig, hier ist dein Job und hier ist dein Ergebnis, aber kümmert sich nicht selber darum. Darum ging es halt hauptsächlich, weil GitLab ist für uns die Code-Zentrale und Pushes, Pulls und so weiter und so fort, das muss sofort funktionieren und das muss auch auf Anhieb funktionieren, weil ansonsten haben die Entwickler keine Lust mehr und lassen es auch bleiben. Kurz zum Fazit jetzt am Ende. Ich komme jetzt auch langsam zum Schluss, weil es sind jetzt auch 42 Minuten. Was ist CI/CD noch aus meiner Sicht? Und das ist ganz wichtig. Es ist eine verdammt gute Dokumentation über das komplette Projekt. Also viel besser als jede dumme README-Datei, wo dann irgendwie 5 Millionen Sachen drinstehen, die ich erstmal verstehen muss und dann erstmal nachvollziehen muss. Und wenn dann der dritte Schritt nicht funktioniert von 15, dann kriege ich wieder die Krise. So, ne? So, aber so ist es, selbst wenn ich ein Projekt gar nicht irgendwie involviert bin, ja, kann ich mir praktisch das Projekt klonen, kann mit dem Docker-Container, von den Remote-Containers kann ich sofort auch Builds machen und so weiter und so fort. Ich könnte auch direkt irgendeinen Branch pushen, dann würde er mir in den Binary-Index sowieso was bauen. Also ich muss gar nicht wissen, wie das gebaut wird. Ich will nur irgendetwas ändern und dann will ich irgendwo ein Ergebnis plumpsen sehen, was ich ausprobieren kann. Und wenn ich in die CI/CD, in die Konfiguration reinschaue, weiß ich auch genau, wie der Kram gebaut wird, wie der zusammengepackt wird, wie der irgendwie geschippt wird, wie der validiert wird und so weiter und so fort und kann dann eventuell auch Rückschlüsse ziehen oder eventuell auch mit dem Entwickler reden und kann sagen, guck mal, da machst du irgendwie was falsch oder lass uns mal darüber diskutieren oder so. Und ist für mich halt auf jeden Fall ein Thema, dass die CI/CD auf jeden Fall die beste Dokumentation in dem Bereich ist, die wir jemals hatten. So. Also es gibt keine Entwicklerdokumentation, keine API-Dokumentation, die auch nur ansatzweise an dem rankommt, weil da steht aktuell drin, wie es gemacht wird. Ne? Ganz oft ist es auch so, dass die Dokus nicht weitergepflegt werden, aber die CI/CD kann nicht weitergepflegt werden, weil dann würde sie ja genauso funktionieren wie vorher auch. Und dementsprechend ist das eine sehr, sehr coole Sache. Und jeder hat natürlich einen Druck. Ich habe ja gesagt, wir machen keinen Druck für Leute, die Builds brechen, ja, aber natürlich macht sich jeder selber den Druck, dass er nicht derjenige ist, der sozusagen jetzt irgendwie verantwortlich für einen Crash war oder so. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir so ein Rotlicht oder irgendwie so ein Alarmsignal oder sowas machen, aber das haben wir dann sein gelassen, weil wir gedacht haben, okay, dann kriegen die vielleicht doch zu viel Respekt davor, die sollen ja damit arbeiten. Also es geht mir nicht darum, Leute zu verschrecken, genauso wie hier in der Runde. Es geht mir darum, Inspiration zu geben und einfach zu sagen, wir machen es so und vielleicht ist das ein oder andere, wie gesagt, auch interessant. Und jetzt komme ich tatsächlich zu dem eigentlichen Titel. Ja, und das ist auch wirklich ein Politikum gewesen. Ich habe ja gesagt, ich bin seit 10 Jahren bei uns in der Firma dran. Ich habe viele Diskussionen geführt, ich habe viele Sachen gehört. Also wenn man in der eigenen Firma sowas diskutiert und man hört so Sätze wie, ja, wir haben das 20 Jahre so gemacht. Ja, wir können das doch auch einfach mal so bauen und da reinschmeißen. Und dann einfach mal manuell testen. Warum soll ich denn jetzt mir einen Job bauen, der das mir irgendwie macht oder was weiß ich? Aber ich sage, ja, einmal kannst du es machen, aber 100 Mal machst du es nicht. Ja? So, und das ist genau der Grund. Also auch nicht ermutigen lassen, weil das ist wirklich auch so gefühlt ein Evangelium, das Ganze. Ne? Und da muss man ehrlich sagen, ist das mit älteren Generationen schon ein bisschen schwieriger. Ja? Muss man, das ist meine Erfahrung, das hat aber überhaupt keine, also es ist jetzt keine statistische Auswertung oder sonst irgendetwas, sondern nur meine persönliche Erfahrung da mit der ganzen Sache, dass es sehr, sehr schwierig ist, sowas umzusetzen. Aber ich habe in 10 Jahren sehr viel graue Haare bekommen, ja, weil ich auch davor noch eine Git, praktisch Subversion in Git noch reingeholt habe. Gott sei Dank kein CVS oder sowas gewesen damals. Aber auch das war schon hart, ja, den alten Subversionern beizubringen, dass jetzt Git, oh Gott, ja, und so. Und dann kam noch CI dazu und der Prozess, muss ich auch ehrlich dazu sagen, ist bis heute noch nicht komplett bei uns im OPSI durchgesickert. Ne? Also die Server-Core-Leute, die machen das alles, bei uns ist alles 100%ig irgendwie drin und wir sind schon so weit, dass wir sogar an der Release-Automatisierung arbeiten. Das heißt, wir wollen praktisch auch die Releases so automatisieren, dass die aus dem Flow sozusagen, also am liebsten würde ich im Git was taggen und wenn alles durchläuft, soll irgendwie irgendwo in den Repos, in Testing was erscheinen und das Posting soll automatisch stattfinden. Also was wir zum Beispiel machen, ist die Changelogs mittlerweile in Git-Commits, wir haben Git-Hooks und so und haben das alles praktisch in den Repositories drin und können das dann sozusagen direkt mit auswerten. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, und da arbeiten wir jetzt mit meinem Backend-Chef, Backend-Entwickler, Chefentwickler zusammen, der dann sozusagen, wir versuchen jetzt im Moment neue Qualitätsstandards aufzustellen. Ne? Und was ich ganz oft entdeckt habe, ist auch so eine Geschichte, es wird erst entwickelt und dann wird sich Gedanken gemacht, wie deployt man das. Das ist eine dumme Ansatzweise, weil das Deployment ja, beeinflusst sehr stark, welche Entscheidungen ich während der Entwicklungsphase treffe oder wie ich mein Projekt irgendwie gestalte oder sonst irgendetwas. Und deswegen haben wir die interne Vorgabe, wenn was Neues gebaut wird, zuerst die CI, dann der Remote Container und dann die Entwicklung. Dankeschön.
Okay, da kommt die erste Frage. Ich komme zu dir rüber, damit ich sie nicht wiederholen muss.
Darf ich mir ein Wasser klauen?
Die sind für dich.
Alle.
Aber wenn du laut sprichst, dann landet es nicht auf dem Video und deswegen komme ich zu dir rüber.
Dankeschön. Wie verwaltet ihr die Schritte in Jenkins? Also in Jenkins sind diese einzelnen Schritte in solchen Masken. Wenn man die Änderungen macht, sind sie dann weg. Also wie verwaltet er das?
Die Konfiguration von den Buildjobs in Jenkins.
Genau, so zum Beispiel Pipeline selbst, diesen Text.
Im Git.
Wie macht er das?
Wir haben die Buildjobs im Git.
Das heißt, die sind nicht über diese Masken gesteuert?
Nein. Okay. Wir machen das alles über Git und wir haben Groovy an der Stelle auch erweitert. Wir haben es parametrisiert gemacht, dass wir halt praktisch einen Job machen und dem noch einen Parameter mit dazu geben, wie zum Beispiel bei den Paketen, mach Setup, also installier zweimal hintereinander oder mach ein Uninstall Setup oder mach ein Update Setup, wenn wir zum Beispiel zwei Versionen checken oder so. Und diese Informationen sind praktisch in einem eigenen Git-Repo, wo unsere ganzen Jobs drin sind für 4.2-Tests, für End-to-End-Tests, für Client-Tests. Wir haben einen Reinstall-Test zum Beispiel, der jede Nacht läuft, ne, der alle Client-Betriebssysteme einmal durchinstalliert, um zu gucken, ob die Netboot-Pakete, ob das Boot-Image und das ganze Zeug irgendwie noch sauber läuft und so weiter und so fort. Aber über die Oberfläche machen wir gar nichts. Ja, also weder im Jenkins noch im GitLab. Ne? Das wird alles praktisch außer die Variablen natürlich und die Secrets und so weiter und so fort. Klar, die muss man irgendwie gesondert irgendwie oder sollte man gesondert irgendwie und nicht in die Jobs reinkommitten, bitte. Ich kann das auch gerne zeigen. Wir sind ja mit dem Stand hier. Wir können auch gerne nochmal zusammen drüber gucken und dann wird das vielleicht ein bisschen klarer, wie wir das dann ausarbeiten. Im Workflow ist es aber ganz einfach, weil wenn irgendwas geändert werden muss oder ein neuer Test dazu kommt, dann geht ein Kollege hin und macht einen Push auf dieses Git-Repo und Jenkins zieht sich das automatisch und weiß dann, was er zu tun hat. Ja?
So, hi, ziemlich cooler Talk, vielen Dank dafür erstmal. Also ich habe ein paar Fragen eigentlich, ich fange jetzt erstmal mit einer an. Wie habt ihr für euch abgegrenzt, was wird über GitLab gemacht, was wird über Jenkins gemacht? Weil teilweise kann man ja ein paar Sachen sowohl als auch machen letztendlich und warum oder wie seid ihr hingegangen, okay, ab dem Punkt, wir fangen GitLab an und lassen dann Jenkins weitermachen, gehen wieder zurück. Wie ist da die Entscheidungsfindung von euch gewesen?
Das ist einfach historisch bedingt. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben mit Jenkins angefangen und haben mit Jenkins sehr, sehr viel schon gemacht gehabt. Also davor, ich habe vor ein paar Jahren irgendwo bei der OSAT, glaube ich, oder so, habe ich mal einen Vortrag über die Testumgebung damals gehalten. Damals hatten wir damit gerade angefangen irgendwie. Und grundsätzlich ist es so, wenn man so eine Umgebung hat, also ich habe ja erwähnt, der Jenkins steuert unsere VM-Hypervisor, ne? Also komplett die Proxmox, VMware, ESX und so weiter und so fort. Das jetzt irgendwie in GitLab zu implementieren, wäre ein bisschen crazy gewesen, wobei es auch nicht so schwierig ist, weil ich sag's mal offen und ehrlich, wir haben da jetzt nicht irgendwelche Module gebaut oder sonst was. Wir gehen per SSH auf die Hypervisor und führen die Befehle aus. Ne? Also es ist jetzt auch wirklich ein KISS-Prinzip umgesetzt worden an der Stelle. Und heutzutage machen wir die Trennung tatsächlich, Code ist im GitLab, ja, und End-to-End-Tests, also wenn das Produkt tatsächlich irgendwie gebaut ist und irgendwie durchgetestet werden soll, dann kommt das ins Jenkins sozusagen, in die End-to-End-Tests. Ja, so ist momentan die Situation. Das kann sich bei der nächsten FOSCON auch wieder ändern. Ne? Also gerne, wenn das irgendwie dann wieder einen Talk irgendwie gibt, komme ich gerne wieder und berichte dann. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist niemals fertig und es ist niemals das Perfekt. Ja, wir sind Menschen, ja, wir machen Fehler und das ist auch gut so. Wir müssen ja auch daraus lernen und genauso ist das in der CI/CD. Es gibt keinen Test, den ich jemals gesehen habe, wo ich sagen würde, der ist hundertprozentig perfekt und der deckt alles ab. Selbst wenn man alle möglichen Techniken, die es da gibt, ne, mit Hypothesis und so weiter und so fort, mit 1 Million Sachen draufklatschen und so, trotzdem, also auch 100% Coverage, das bedeutet gar nichts. Es sollte auch kein gutes Gefühl geben in dem Sinn, nur weil man Coverage ist. Das ist genauso wie ein Monitoring, das immer grün ist, ist auch falsch. Also irgendwas stimmt dann da irgendwie nicht, das muss man, dann wird man hellhörig so. Ne? Und genau so muss man da rangehen, mit ein bisschen so und dann gucken, dass man immer den besten Weg findet, aber natürlich muss man immer hier drauf gucken. Ne? Also es kostet alles Geld, Entwickler kosten Geld, die ganze Zeit kostet Geld. Auch dass sich die Gedanken machen als Geschäftsführer und das irgendwie durchzudrücken, kostet Geld und Zeit und Nerven. Aber es ist wichtig und ich sehe das halt an meinen Kollegen, wie gern die dann mit dem System arbeiten, ja, und wie flockig das läuft, wenn unser Backend-Entwicklerchef 3 Wochen im Urlaub ist und 3 Wochen keinen Rechner anfassen muss, ja, weil einfach alles läuft, dann hat man vieles richtig gemacht, würde ich sagen. Noch eine Frage?
Ja, kann ich weitermachen? Ist okay, oder? Okay. Der Binary Index, das ist ja eine ziemlich Low-Level-Geschichte mit dem Apache, wie du gesagt hast. Es gibt ja auch jede Menge Produkte, Nexus oder sowas, die könnten das letztendlich auch. Gab es einen Grund, warum ihr euch speziell für die Low-Level-Lösung entschieden habt, oder hat einer damit halt mal angefangen, das Ding so hingeflanscht und dann wurde das dann weitergeführt?
KISS. Keep it simple and stupid. Ja, also ich brauche keine Komplexität mit einem weiteren Produkt, was sich dann wieder irgendwie jemand sich einarbeiten muss und so weiter und so fort, was kostet wieder noch mehr Zeit. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass sich dadurch das Ergebnis noch weiter nach hinten schiebt, und zwar exponentiell. Weil die Leute kriegen dann Schiss davor, ja, und sagen dann, oh, Nexus, was ist das jetzt schon wieder? Muss ich das jetzt irgendwie wieder lernen? Ist das jetzt wieder ein neues Tool? Muss ich da eine Schulung machen? Muss ich da irgendwie noch einen Workshop machen? Was ist denn das? Was passiert, wenn das Ding uns um die Ohren fliegt oder so? So kann ich sagen, ist ein Apache. Wer das nicht bedienen kann, ist so ein bisschen falsch in der Branche, glaube ich. So kann man schon so sagen, weil es ist im Endeffekt nur ein Apache mit 2 Konfigurationen mehr, glaube ich, oder so. Das kriegt jeder hin. Das OpsiDevTools war ein bisschen mehr Arbeit. Das hat auch klein angefangen. Ne? Wir wollten nur die Debian und RPM-Pakete so ein bisschen vereinheitlichen. Und dann haben wir gesagt, ach komm, das noch und das noch. Ach, das wäre doch auch cool und das noch. Und jetzt haben wir das auf der OpsiConf gerade dieses Jahr vorgestellt. Und die Leute haben uns gefragt, ob wir das nicht mal offiziell rausgeben wollen oder so. Da arbeiten wir jetzt gerade dran, unsere ganzen Sachen, die für uns interner sind, so ein bisschen rauszuholen und wollten das vielleicht auch dann wie die anderen Sachen auch über das GitHub dann nochmal veröffentlichen, dass die Leute das dann auch mal selber nutzen können. Und dasselbe Prinzip haben wir übrigens auch mit der OpsiCLI, die jetzt auch bald rauskommt. Also wir haben eine neue Command-Line-Interface, die mittlerweile alle OpsI-Befehle unterstützt oder auch alles unterstützt. Also alle kleinen Tools, die wir auf den Servern normalerweise haben, werden da drin nochmal vereinheitlicht. Und auch das ist auch pluggable, also wir können da Plugins drin bauen und das ist auch für die Tests werden große Jenkins-Teile, die so 800 Zeilen Quellcode waren oder so im Jenkins selber, sind jetzt praktisch nur noch 2 Zeiler geworden, weil wir alles woanders implementiert haben, wo es halt einfach besser geht. Ja? Das ist halt, das ist nicht festgefahren an der Stelle, aber man muss viel kommunizieren. Ja? Und dieses CI First, wie gesagt, hätte ich gerne schon heute. Ja? Ich habe CI in meinem Nummernschild, meine Kinder haben irgendwie von den Initialen CI auch chronologisch in der richtigen Reihenfolge, auch wenn meine Tochter 15 Jahre alt ist und das damals kein Thema war. Aber was ich damit sagen will ist, man muss da dranbleiben und man braucht da Enthusiasmus auch dazu, weil man wird auf viel, viel, viel Gegenwind stoßen. Ja? Und zum Teil auch sehr, sehr nervigen Gegenwind, der auch argumentativ nicht haltbar ist. Ja? Und wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, das war ja nur ein kleiner Bruchteil. Also die Diskussion die letzten 10 Jahre möchte ich nicht nochmal machen. Ja? Und ich würde mich auch niemals irgendwo als Consultant melden und sagen, ich helfe euch dabei. Ja, weil nochmal überlebe ich das nicht. Ja? Das ist zu viel Action, ja? Und das kostet auch zu viel Energie.
Okay, und die letzte Frage ist, du sagst, ihr lasst eure Binary Packages nach Viren scannen, hauptsächlich halt aber auch, um zu gucken, ob die Dinger selbst irgendwie als Virus erkannt werden. Ist das schon mal passiert?
Ständig. Ständig. Ja, wir sind ständig irgendwie mit den ganzen Virenherstellern, jetzt Kaspersky mal ausgeschlossen, weil das ist jetzt kein Thema mehr so in der letzten Zeit, aber wir sind ständig mit denen im Clinch und sagen, hier, ihr müsst uns whitelisten, ihr müsst hier da whitelisten und so weiter und so fort, weil wir haben ein Problem. Ich kann dem Kunden sagen, whiteliste das. Dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste. Das heißt, wir müssen mit den Virenscannern irgendwie reden und denen klar machen, aber mittlerweile sind wir bei denen bekannt. Also wenn wir dort anrufen, dann sehen die, aha, die meinen, sie haben wieder ein Problem, so, und dann kümmern die sich auch darum. Also das klappt eigentlich in der Regel sehr, sehr gut, ja, weil das ja auch ein False Positive in dem Sinn ist und das akzeptieren die dann auch und dann nehmen die das halt auch raus, ja. Also die Signaturen müssen die halt mit nachpflegen und so weiter und so fort, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also die sind eigentlich Rede. Also ich habe noch nie jemanden gehört, dass er gesagt hat, nee, oder was weiß ich, also die sind da schon. Die wollen ja auch einen guten Service irgendwie den Kunden bieten und so False Positive sind halt auch da scheiße. Ne? Und das sollte halt auf jeden Fall vermieden werden und das funktioniert gut. Da muss ich die tatsächlich mal loben, ja. Das geht gut.
Weitere Fragen? Anmerkungen? Okay, letzte. Zum End-to-End-Test gibt es ja Best Practice oder so, wie oft man triggert, ja, jeden Tag wie Cron oder ja, wie before release the production?
Das kommt sehr stark drauf an. Also wo es auf jeden Fall immer gemacht wird, ist, wenn getaggt wird. Also wenn praktisch ein Release vorbereitet wird, dann laufen die Jobs auf jeden Fall. Und vorher wird nicht released, bevor das nicht irgendwie grün geworden ist. Es gibt manchmal den Fall, dass auch ein Kollege das mal manuell antriggert, dass er einen Branch baut und sagt, ey, ich möchte das aber jetzt trotzdem mal jetzt irgendwie getestet haben oder so und auch durch das End-to-End-Test einmal gejagt haben. Es kommt ja auch darauf an, wo der Entwickler gerade dran ist oder an welchem Problem er gerade arbeitet. Ja? Und dann gibt es Tests, die praktisch nächtlich laufen oder regelmäßig laufen. Wie gesagt, diese Reinstall-Tests, weil da wollen wir halt sicherstellen, dass der Boot-Image, dass der Kernel da drin, dass da die Treiber, dass da alles funktioniert, was da funktionieren soll. Und dann gibt es Tests, die Tests anstoßen. Das ist ein bisschen komplex an der Stelle. Also wenn ich ein Binary für OpsiClient baue, soll eigentlich auch ein OpsiClient-Agent-Paket hinten dran rauskommen, weil ansonsten kann der User damit nichts anfangen. Oder ich baue jetzt irgendwie ein OpsiScript und dann wird irgendwas anderes noch dazu gebaut und das schubst wieder einen anderen Job an oder ich baue ein OpsiPaket, was dann die Jenkins-Jobs anschubst. Also da ist eine Dynamik drin auf jeden Fall. Ja?
Habt ihr da schon mal eine Schleife gebaut, eine Endlosschleife?
Endlos. Endlos. Also wenn ein Job in 8 Stunden noch nicht fertig ist, würde ich mal hellhörig werden. So, ne? Aber, ja. Immer. Das passiert ständig. Ne? Also, das bleibt nicht aus, aber das ist immer ganz lustig, weil dann beschäftigt man sich auch wieder mit der Thematik und manchmal findet man auch da Fehler, die man dann irgendwo in 5 anderen Tests dann auch noch direkt irgendwie weg rausschubst und so. Das ist ganz gut, aber es passiert ständig.
Errol, vielen lieben Dank für den tollen Vortrag. Wow. Mensch, was stehst du tief im Thema, Jan?
Seit 10 Jahren, ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank.